At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only 10 bucks every day. Now that's finger-lickin' good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.
Es wäre für einen vernünftigen Menschen nicht leicht, als wahr anzunehmen, dass Leichname von Toten, von ich weiß nicht welchem Geist getrieben, das Grab verlassen und umgehen, um die Lebenden mit Grauen zu erfüllen oder ihnen zu schaden, und dass sie in ihre Gräber zurückgehen, die sich ihnen von selbst öffnen, wenn es nicht viele zeitgenössische Beispiele gäbe und wenn sich nicht viele Augenzeugen fänden. Es ist wahrlich verblüffend, dass, wenn sich solche Dinge in der Vergangenheit zugetragen haben, nichts darüber in den Büchern der Alten steht, die so sorgfältig alles Denkwürdige aufzeichneten. Da sie nämlich nie versäumten, minder wichtige Sachen niederzuschreiben, wie konnten sie denn etwas verschweigen, das so viel Aufsehen und Grauen erregt? William of Newburgh, 12. Jahrhundert.
Ein sehr schönes Eingangszitat. Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Alle Zeit der Welt. Im zweiten Teil zum Vampirmythos. Heute wieder mit live. Herzlich willkommen.
Ich freue mich erneut, hier zu sein.
Und wir haben letztes Mal ja schon unsere Reise begonnen, auf der Suche nach dem uns bekannten Vampir mit Cape, Eckzähnen, aristokratischem Akzent, Sonnenlicht und Knoblauch als Todfeinden und dieser extrem verführerischen, erotischen Aura. Der moderne Vampir, den wir von Dracula kennen, im Licht glitzernd bei Twilight. Wir haben uns gerade im Vorgespräch darüber unterhalten, wie glitzernde Vampire tatsächlich etwas sind, was erst unserer Generation vertraut wurde.
Und leider keine historischen Quellen zu.
Leider nicht. Wir müssen euch enttäuschen. Heute im zweiten Teil nähern wir uns dem Thema des Vampirs, des Vampirmythos aus einer ganz besonderen Perspektive, die ich sehr spannend finde. Nämlich, wir untersuchen den eigentlich vergessenen und vergessenen Teil der mitteleuropäischen Mythologie-Welt, nämlich die Nachzehrer. Das sind keine Männer aus Transsilvanien oder Osteuropa, sondern Leute aus der Mitte der Gesellschaft.
Ja. Man denkt, man kennt die Leute.
Leute, die man gekannt haben könnte im Dorf. Und dieser volkstümliche Glaube irgendwie, der mittlerweile ersetzt wurde durch das Dracula-Bild auf eine Art. Ne? Und wir schauen uns da Mitteleuropa an, im weitesten Sinne, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, ein bisschen auch Osteuropa, aber vor allem Mitteleuropa. Und dann wagen wir noch einen Ausblick in die weitere Welt hinaus. Was ist denn noch für vergleichbare Vorstellungen in China, Indien und Zentralasien gab oder gibt.
Ganz genau. Herzlich willkommen auch von mir.
Wir haben uns im letzten Teil die frühesten Gräber von potenziellen Vampiren, die wir kennen, angeschaut. Wir waren in Mesopotamien unterwegs, im antiken Griechenland und dann schließlich bei den Traugar im Mittelalter. In Skandinavien, in der Wikingerzeit. Und das ist eigentlich die perfekte Brücke dort, wo wir heute auch anknüpfen, nämlich mit dem Blick genau auf diese Zeit, auf das christliche Mittelalter und dann die frühe Neuzeit. Und da gehen wir eben der Frage nach, wie der volkstümliche Glauben an Wiedergänger und Nachzehrer konkret aussah, wie man sie zu erkennen glaubte, was für Rituale man dann entwickelte, um ihnen das Handwerk zu legen und inwiefern sich das dann auch von unserem heute sehr präsenten Vampirbild quasi unterscheidet.
Genau. Also grundsätzlich muss man sich das so vorstellen, es gibt diesen Glauben an gefährliche Tote, an Wiedergänger, offenbar spätestens seit dem Mittelalter in weiten Teilen Europas. Die Frage ist eher nur, ab wann man sie wo in Schriftquellen eben nachweisen kann. Und ja, da gibt es jeweils regional natürlich unterschiedliche Traditionen und unterschiedliche Namen. Wir hatten in der letzten Folge die Draugr in Skandinavien. Gleich werden wir uns etwas näher mit den Wiedergängern oder Englisch dann Revenants und den Nachzehrern im deutschsprachigen Raum beschäftigen. Und ja, so hat eben jede Region ihre Untoten, weil wir uns das auch nicht als so Gattungen im Sinne des modernen Fantasy-Rollenspiels vorstellen dürfen, die alle ihre jeweiligen Eigenarten haben, sondern eher als einfach lokale Vorstellung eines durchaus ähnlichen Phänomens. Und wenn wir da jetzt auch von den Draugern nochmal etwas zurückgehen, etwa zur Jahrtausendwende, dann beginnen gleich in mehreren europäischen Regionen unabhängig voneinander solche Quellen, solche Berichte über eben Wiedergängervorstellungen. Einer der frühesten stammt tatsächlich aus der Kiewer Rus, also aus dem tiefsten Osteuropa, wo eben gerade das Reich rund um Kiew entstanden ist, aus dem später irgendwann einmal Russland hervorgehen wird. Anfang des 12. Jahrhunderts entsteht die sogenannte Nestor-Chronik, eben mit einer Chronik der Ereignisse dieses Kiewer Reiches. Und da geht es unter anderem auch um Wladimir den Heiligen, einen der maßgeblichen Herrscher, einen Fürst von Kiew, der sich 988 hat taufen lassen und dann eben das byzantinische Christentum im Kiewer Reich durchgesetzt habe. Der stirbt im Jahr 1015 und dann heißt es, dass nach seinem Tode seine Gefolgsleute die Zimmerdecke durchbrochen haben, um seine Leiche in einen Teppich eingewickelt mit einer Winde herauszuheben.
War er vielleicht einfach nur sehr übergewichtig?
Das könnte auch durchaus sein, dass er nicht durch die Tür passte.
Wie so amerikanischen Dokus über so Leute, die dann mit so einem Kran, ich weiß nicht, ob du so viel Trash-TV geguckt hast in deinem Leben, aber sowas gibt es auf jeden Fall in der Moderne. Und ich glaube nicht, dass die wegen Wiedergängergründen aus dem Fenster gehievt werden.
Man weiß es nicht. Jedenfalls, wer konzentriert unsere erste Folge gehört hat, der wird sich vielleicht schon an die Eyjabökkja-Saga aus Island erinnern, wo es auch schon hieß, dass der tote Thorolf, der bereits verdächtigt wurde, vielleicht nach seinem Tod Unfrieden zu stiften, eben aus dem Haus befördert wurde, indem man eine Wand durchbrochen hat. Also das ist anscheinend durchaus eine weit verbreitete Praxis gewesen. Die Logik eben, der Tote kann nur durch die Öffnung des Hauses wieder zurückkommen, durch die er eben rausgetragen wurde. Deshalb trägt man nicht durch die Tür raus, sondern eben durch ein Loch in der Wand oder hier in dem Fall eben sogar im Dach. Es ist insofern wirklich bemerkenswert, wie weit sich das schon in dieser Zeit auch räumlich verbreitet. Wobei natürlich die Skandinavier, die wir auch als Wikinger bezeichnen, derzeit eben auch schon gerade im osteuropäischen Raum im Kiewer Reich und so sehr aktiv waren. Also da gab es ja durchaus Verbindungen.
Das heißt, es könnte auch so eine Art Export der Drauger-Ideen sein, den wir da sehen.
Kann man zumindest nicht ausschließen. Wobei natürlich unsere Schriftzeugnisse über die Drauger nochmal später sind. Aber man kann ja durchaus sehr davon ausgehen, dass das bis in vorchristliche Zeit, also bis ins 10. Jahrhundert oder sogar noch früher zurückgeht. Ja, noch mehr erfahren wir darüber in dem Fall nicht. Also anscheinend war die Sorge unbegründet oder wir haben es wieder mit dem Präventionsparadoxon zu tun. Jedenfalls ist der Wladimir dann offensichtlich nicht wiedergekommen. Jedenfalls wird es nicht berichtet. Aber wir finden in der Nestor-Chronik dann sogar noch eine zweite interessante Anekdote. Nämlich im Jahr 1092 soll es in Polotsk, im heutigen Belarus, zu einem Vorfall gekommen sein, wo irgendwelche unsichtbaren Dämonen oder Toten in den Straßen umhergingen und da eben lernten und randalierten. Und jeder, der sich auf die Straße gewagt habe, sei mit einer tödlichen Krankheit infiziert worden. Da gibt es dann auch eine Abbildung zu, unterschrieben Tote, im Original Navi, schlagen die Poloska. Navi hat in dem Fall nichts mit blauen Aliens zu tun, sondern das ist eben der altrussische Begriff für die Seelen der Toten, die hier anscheinend in allzu körperlicher Form umgehen. Wobei man sich da abermals die Frage stellen kann, wie weit wir es hier mit Wiedergängern oder nicht eher mit Geistern oder Dämonen in irgendeiner Form zu tun haben. Und auch der Begriff Upia, was später im russisch-ukrainischen Raum der Begriff für den Vampir wird, ist durchaus schon im 11. und 12. Jahrhundert bezeugt, wird aber noch in eher uneindeutigen Kontexten. Also es gibt zum Beispiel auch da einen Mann, der als Beiname Upia genannt wird. Also oft verbindet man ja ohnehin diesen ganzen Glauben mit dem slawischen Kulturraum. In dem Fall haben wir tatsächlich früher Belege auch aus dem ostslawischen Raum. Bei den Westslawen sieht das schon anders aus, weil die haben ja sehr lange Zeit keine Schriftkultur. Die, die Schriftlichkeit setzt
ja... Weil die nicht konvertieren wollten.
Genau.
Weil das ja erst einsetzt, sobald man dann die Leute hat, die da versuchen, die Bibel zu übersetzen in lokale Kontexte und dann neue Alphabete erfinden dafür, für die Sprachen und, ne?
Ganz genau. Und das waren bekanntlich die letzten Erzheiden, die sich noch der Christianisierung widersetzt haben, jahrhundertelang.
Die Litauer bis zum Ende.
Das sind aber keine Westslawen.
Ja, ich weiß.
Genau. Ja, und dafür haben wir aus dem westslawischen Raum, also halt dem heutigen Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und so, einige archäologische Funde, also wieder diese Wiedergängerbestattungen. Es gibt mal mehrere Fälle, wo man Münzen im Mund der Toten auffindet. Da gibt es auch immer wieder die Diskussion dazu, wie man das zu interpretieren hatte. Das könnte durchaus eine Maßnahme eben gegen das Wiederkehren, auch das Nachzehren, zu dem wir noch kommen werden, sein. Nach anderen Interpretationen hat das eher sowas mit dem Charonspfennig zu tun, den wir aus der Antike kennen oder in christlichen Zeiten auch, dass gewissermaßen der Besitz des Toten ausgelöst wird. In Bredow, in der Nähe von Berlin, haben wir zum Beispiel ein slawisches Gräberfeld und da gibt es das Skelett eines 50-jährigen Mannes mit abgetrenntem Kopf. Und eine auch um die 50-jährige Frau wurde mit einer Silbermünze zwischen den Zähnen bestattet. Und in Berlin-Spandau gibt es ein Gräberfeld, da haben wir sogar gleich mehrere so bemerkenswerte Bestattungen. Zum Beispiel einen älteren Mann und eine erwachsene Frau, bei denen die Schädel fehlten. In zwei Gräbern fanden sich sogar Spuren eines Holzflocks in der Brust.
Also Brandenburger Vampire waren eine Zeit lang ein größeres Problem, was aber hier offensichtlich lokal gelöst wurde damals. Ja, wenn ihr nicht wollt, dass eure Verwandten zurückkommen. Hier ist der Weg, wie auch immer sicher geht. Silbermünze, Holzflock.
Genau, so macht man das. Kopf ab.
Nachdem sie verstorben sind.
Genau.
Ich weiß nicht, wie viel man den Bestatter bezahlen muss, dass man sowas machen darf.
Ja, wird schwierig.
Wird teuer, vielleicht. Frag's einfach mal nach.
Genau. Ansonsten muss man tatsächlich hier sagen, ist das christliche Mittelalter, gerade in Mitteleuropa hier bei uns, relativ rar an Berichten über Untote. Das beginnt dann erst verstärkt am Ende des Mittelalters. Wobei man auch allgemein sagen muss, dass dieser ganze volkstümliche Aberglaube in der Schriftquelle ziemlich unterrepräsentiert sind. Also was wir an Schriftüberlieferungen haben, ist natürlich zu einem Großteil das, was irgendwie in den Klöstern oder allgemein vom Klerus aufgeschrieben wird. Und das ist natürlich das, was dort als wichtig erachtet wird. Und nicht unbedingt jetzt jeder obskure Volksglaube, der irgendwie dort besteht. Also wenn das überhaupt mal in die Quellen kommt, dann nur, weil gewisse Leute es übertrieben haben. Wenn, dann hat man in den Quellen unter eher mal Bericht über Geistererscheinungen, gerne mal mit so einem Visionscharakter, also halt Tote, die aus dem Jenseits zurückkehren, um halt dann Auskunft zu geben über die Beschaffenheit des Himmels und der Hölle, die eben vor dem Fegefeuer und den Qualen der Hölle warnen, um die Lebenden zur Umkehr zu bewegen. Das ist dann natürlich auch sehr christlich geprägt. Aber es gibt dann tatsächlich auch zunehmend Hinweise auf so einen richtigen Untotenglauben. Die erste Erwähnung im deutschsprachigen Raum stammt von dem Bischof Burkhard von Worms, so um die Jahrtausendwende, also gestorben 1025. Da kommen wir zu einer sehr interessanten Quellengattung, den sogenannten Bußkatalogen.
Keine Bußgeldkataloge, wie ich das am Ende der letzten Folge angekündigt habe, sondern Bußkataloge, was auf eine Art und Weise auch, ob du jetzt Buße tust oder Bußgeld zahlst.
Ist im Katholizismus gern mal dasselbe. Im katholischen Christentum spielt ja seit jeher auch die Beichte oder eben auch die Buße, später auch mit dem Ablasshandel und so weiter, eine wichtige Rolle. Und da gibt es ganze Kataloge von möglichen Sünden, mit denen die Leute dann abgefragt werden, hast du dies getan, hast du jenes getan, wo man dann entsprechend abprüfen kann, ob denn entsprechende Sünden vorgefallen sind. Diese Quellengattung läuft irgendwann aus, könnte vielleicht damit zu tun haben, weil es Leute auf dumme Gedanken bringt, wenn man ihnen jede obskure Sexualpraktik abfragt und die dann vielleicht denken, ja, bin ich noch nicht drauf gekommen, aber können wir ja mal ausprobieren.
Das kann man auch machen. Nee, habe ich noch nie gemacht, aber gute Idee. Danke für den Tipp. Nehme ich mit nach Hause, wink, wink. Also ja, aber spannend.
Genau, also wenn ihr mittelalterliche Erotik wollt, lest Bußkatalog. Ja, und da hat dieser Bischof Burkhard von Worms in seinen Bußvorschriften eben auch eine Passage, die liest sich folgendermaßen.
Hast du getan, was manche Frauen auf Geheiß des Teufels zu tun pflegen? Wenn ein Kind ungetauft stirbt, bringen sie seinen Leichnam an einen geheimen Ort und durchbohren seinen Körper mit einem Pfahl und sagen, wenn sie dies nicht getan hätten, wäre das kleine Kind auferstanden und hätte vielen Schaden zufügen können. Hast du getan, was manche Frauen erfüllt von der Dreistigkeit des Teufels zu tun pflegen? Wenn eine Frau gebären muss und es nicht kann, wenn sie, während sie nicht gebären kann, mitten im Todeskampf stirbt, stoßen sie die Mutter mit dem Kind im Grab mit einem Pfahl in die Erde. Und das ist ja eine fast, also erstaunlich nah an, was wir quasi finden an Gräbern dann tatsächlich.
Ganz genau. Und was wir eben ja auch aus späteren Historienberichten dann wieder kennen, also gerade das Zählen eben und vor allem ungetaufte Kinder und so sind dann prädestinierte oder eben Frauen, die bei der Geburt sterben. Also hier sind wir wieder eben beim schlimmen Tote, wenn halt ein vorzeitiger Tod so abseits der normalen sozialen Ordnung geschieht, ja, dann fürchten manche Menschen anscheinend, dass diese Personen als Wiedergänger oder jedenfalls als Untote in irgendeiner Form wieder auferstehen. Allerdings, der Bischof hält das offensichtlich für Bullshit und erklärt das eben zu Aberglauben. Und das zu glauben, hält er für sündig. Also das ist praktisch eine Sünde und ein Verbrechen, wenn man so vorgeht. Jetzt kann man daraus natürlich immer sich hier überlegen, wenn es hier abgefragt wird, wie häufig ist es dann vorgekommen?
Häufig genug, um abgefragt zu werden, quasi. Ja.
Genau, oder zumindest lag es nahe genug, dass man es dann im Zweifel in die Abfragen aufnimmt. Ja, ansonsten haben wir es im deutschsprachigen Raum so im Hochmittelalter erstmal nicht so wirklich schriftliche Belege über solche Vorstellungen. Dafür stammen dann einige interessante Erzählungen aus England. Da haben wir im 12. Jahrhundert einen Autor namens William of Newburgh. Der war Chorherr, also ebenfalls ein Kleriker, lebte etwa von 1136 bis 1198 und schreibt die Historia Rerum Anglicarum, also eine Geschichte Englands. Und von dem stammt eben auch das Zitat, was wir eingangs vorgelesen haben. Und ja, darin berichtet er nun vier bemerkenswerte Geschehnisse, die sich offensichtlich in seiner jüngsten Vergangenheit in Britannien zugetragen haben sollen. Da heißt es zum Beispiel, dass in der Grafschaft Buckingham ein Verstorbener seine Frau in der Nacht aufgesucht habe. Er warf sich dann auf sie und drückte sie im Schlaf. Und das wiederholt sich dann sogar noch ein zweites Mal und danach will man entsprechend einschreiten und stellt auch Wachen auf, die diese Frau beschützen sollen. Und als der Tote dann wieder erscheint, vertreiben sie diesen. Danach sucht er allerdings auch seine lebenden Brüder und die Tiere heim. Das ganze Spuk wird dann aber relativ banal beendet. Man öffnet das Grab und heftet einen Absolutionsbrief des Bischofs auf die Brust des Toten und dann gibt er Ruhe.
Praktisch.
Also in diesem Fall erstaunlich unblutig gelöst. Allerdings ist das dann letztlich doch eher der Ausnahmefall. Bei einem zweiten Vorfall, da gab es einen sehr reichen, aber auch bösartigen Mann, der nach seinem Tod das Grab verlässt und überall Schrecken verbreitet, bis sich bei Nacht keiner mehr vor die Haustür traut. Man gräbt also auch hier seinen Leichnam aus. Tatsächlich hatte der nämlich schon, als er da wiedergegangen ist, mal gesagt, er werde keine Ruhe finden, wenn er nicht verbrannt werde. Und genau das tut man jetzt auch. Man schneidet ihn also in Stücke und verbrennt ihn. Allerdings brach danach trotzdem eine Seuche aus und raffte die meisten Bewohner der Stadt dahin. Das wird hier gerne mal mit Pest übersetzt in der einschlägigen Literatur. Allerdings meint das in dem Fall ziemlich sicher nicht die Peste.
Pestilenz einfach als...
Genau. Wenn Yersinia Pestis war ja in der Spätantike schon mal da, aber ist dann in Europa ausgestorben und kommt dann erst im 14. Jahrhundert zurück, aber dafür dann umso übler. Aber hier zur Zeit von William of Newburgh gibt es keine klassische Pest in Europa. Ja, aber wenn man seine Erzählung weiterlauscht, stellt sich heraus, dass selbst Kleriker nicht unbedingt vor solchen Ereignissen gefeit sind. Im Kloster Melrose habe es einen Kaplan mit einem liederlichen Lebenswandel gegeben, der aufgrund seiner Leidenschaft für die Jagd von den Leuten auch als Hundepriester bezeichnet wurde. Der starb dann also auch und ging danach wieder. Er machte Lärm am Schlafgemach seiner ehemaligen eine Herrin, also ja, Lärmbelästigung in der Nacht ist ja schon irgendwie ziemlich übel. Diese vertraute sich dann allerdings einem Mönch an, der dann vor ihrem Schlafgemach Wache hält. Der untote Kaplan erschien wieder. Da allerdings attackierte ihn der Mönch mit einer Axt, verletzte ihn und verfolgte ihn bis zu seinem Grab. Also das möchte ich doch endlich mal verfilmt sehen mit einem Mönch, der mit einer Axt auf Wiedergängerjagd geht. Es wird dann also am nächsten Morgen auch das Grab geöffnet und man findet den Leichnam eben genau mit dieser Wunde von der Axt und voller Blut. Daraufhin wird der Leichnam verbrannt. Und schließlich gibt es dann noch die Geschichte eines erneut relativ bösartigen Mannes mit krimineller Vergangenheit, der sich in einem Schloss niedergelassen hat und eine einheimische Frau heiratete. Allerdings wurde die ihm dann ziemlich bald untreu und er hat sie entsprechend auch verdächtigt und beschlossen, sie in Flagranti zu erwürfen. Als sie sich mit ihrem Liebhaber traf, er hatte zuvor angekündigt, eben den Ort zu verlassen und auf Reisen zu gehen, da versteckte er sich über dem Bett da auf dem Betthimmel. Dummerweise stürzte er dann, als er sie in Flagranti erwischte, vom Balken runter und verletzte sich tödlich dabei, der Vollidiot. Wenig später starb er. Vorher bot man ihm noch an, die Sterbesakramente zu empfangen. Er meinte aber, das habe er ja bis zum nächsten Morgen Zeit. Die hat er aber nicht mehr erlebt und ist noch in der Nacht verschieden. Ganz verheerend. Dann allerdings ging es los.
Auf Satans Geheiß verließ er nämlich sein Grab, von schrecklich heulenden Hunden verfolgt, und ging um die Häuser um, die jeder verriegelte. Keiner wagte nun, seinen Beschäftigungen nachzugehen, sobald die Sonne untergegangen war und bis zur Morgendämmerung. Dies nützte jedoch nichts. Da der Tote die Luft verpestete, viele erkrankten, viele starben. Das Dorf verödete mehr und mehr, weil viele wegzogen.
Ja, auch hier also wieder der Tote als Seuchenbringer, also eine wirkliche Landplage. Zum Glück gab es in dem Fall dann zwei Brüder, deren Vater gerade gestorben war, die das Gesetz in die eigene Hand nahmen. Sie gruben ihn also wieder aus und finden den Leichnam dann angeschwollen im Grab. Ja, und dann wird er gepfählt, wobei er eine riesige Blutfontäne hervorschießt. Das können wir uns ja cineastisch vorstellen. Und interessant ist tatsächlich, dass William ihn hier auch als Blutsauger, Sanguisuga, identifiziert. Er sei eben so aufgequollen und voller Blut, weil er anscheinend das Blut der Lebenden gesaugt habe. Auch wenn das so explizit dann ja gar nicht beschrieben wurde. Ja, nach dem Pfählen wird auch noch das Herz herausgerissen, in Stücke geschnitten und der Körper verbrannt. Damit endete auch die Seuche.
Hätten wir bei Corona mal nur die richtige Leiche verbrannt.
Ja, im Nachhinein ist man immer schlauer. Ja, interessant ist nun, dass William ja diese Berichte so wiedergibt und auch definitiv ernst meint. Er sagt aber immer, dass jeweils der Teufel die Toten belebt habe. Wenn wir das jetzt mal mit Burkhard von Worms vergleichen, der ja die Vorstellung von Wiedergängern für absoluten Aberglauben ansieht, dann erkennen wir da schon ein interessantes Muster, was sich so auch tatsächlich die nächsten Jahrhunderte bis zur Aufklärung durchzieht. Nämlich gibt es in der christlichen Kirche keine einheitliche Position zu Wiedergängern und Untoten. Also die einen halten es für absoluten Aberglauben, die anderen nehmen es ernst und versuchen es dann irgendwie im Rahmen ihres christlichen Weltbildes zu rationalisieren. Eben der Teufel, der die Toten belebt, oder in anderen Fällen auch nur, dass der Teufel praktisch ein Trugbild erschaffen habe. Also wir sehen, das ist eigentlich eine Vorstellung, die so zum christlichen Weltbild gar nicht so wirklich passt. Auch mit der ganzen christlichen Seelenlehre und Jenseitsvorstellung und sowas passt das eigentlich nicht zusammen. Aber es gibt eben trotzdem offensichtliche diese Augenzeugenberichte, diese Ereignisse, mit denen die Leute irgendwie klarkommen müssen. Und ja, dann versucht man sich diese eben auf verschiedene Weise zu rationalisieren. Man kann sich nur fragen, wie weit diese Vorstellungen im Klerus selbst verbreitet waren. Und von da sehen wir eben auch ganz unterschiedliche Positionen. Also ob nun eine Mehrheit der Geistlichen dieser Zeit an Untote glaubte oder nicht, das können wir eigentlich am Ende gar nicht sagen. Bemerkenswert natürlich, dass auch William of Newburgh das schon als ein neues Phänomen beschrieb, was ihm zufolge halt in früheren Zeiten so nicht aufgetreten sei. Allerdings scheint das durchaus im Mainstream relativ etabliert gewesen zu sein, denn wir haben noch einen zweiten britischen Autor, nämlich Walter Mapp. Der lebte ebenfalls in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts, ist natürlich ebenfalls Kleriker und Archdiakon und diente später als Gelehrter am Hofe Heinrichs II. Also der ist wirklich in der High Society unterwegs, direkt am Königshof. Und der schreibt ebenfalls ein Geschichtsbuch mit bemerkenswerten Ereignissen. Und da hat er eben auch so eine Anekdote. Nämlich Mitte des 12. Jahrhunderts sei eben ein frevelhafter Waliser gestorben. und sei danach bei Nacht wieder aufgetaucht und rief dann jeweils seine Nachbarn beim Namen, und jeder, der von ihm gerufen wurde, starb 3 Tage später. Der Bischof habe daraufhin seine Exhumierung veranlasst, der Kopf wurde mit einem Spaten abgetrennt und der Körper mit Weihwasser besprengt. Das hat ihn aber trotzdem nicht aufgehalten, sondern er sei trotzdem wieder aufgetaucht und habe dann sogar den Ritter William Loudon selbst gerufen. Ja, allerdings, man sollte sich überlegen, mit wem man sich anlegt. Der Ritter hatte also sein Schwert gepackt und die Toten bis zu seinem Grab verfolgt und ihm damit dem Schwert den Schädel gespalten. Dann war Ruhe.
Also,
so geht's auch.
Schädel mit Spaten abtrennen funktioniert nicht. Schädel mit Schwert spalten funktioniert.
Genau, muss man sich merken. Ja, danach verschwinden aber solche Wiedergängergeschichten erstmal weitgehend aus der englischen Literatur. Vor den Jahrhunderten hat man eher noch vereinzelt mal so Geistererscheinungen, aber eben nicht mehr diese klassischen Wiedergängerereignisse. Es könnte durchaus sein, dass diese Vorstellung zumindest so in der breiten Wahrnehmung ein bisschen von der Ritualmordlegende verdrängt wurde, die ja genau in dieser Zeit eben auf dem 12. Jahrhundert so an Fahrt aufnimmt. Da haben wir auch den angeblichen Ritualmord an William von Norwich. Ach. Wer sich dafür noch mehr interessiert, höre unsere Folge zur Ritualmordlegende. Also solange wir bei den Schriftquellen bleiben, haben wir es immer mit einzelnen Anekdoten zu tun. Jedenfalls im Mittelalter, in der Neuzeit werden das dann deutlich mehr. Allerdings, archäologisch sind solche Funde durchaus weit verbreitet. Aus Bayern zum Beispiel gibt es das Gräberfeld von Mockersdorf, etwa 8. bis 10. Jahrhundert. Und da finden wir zum Beispiel einen Mann mit abgetrenntem Schädel, der verdreht wieder ins Grab gelegt wurde. Auch bei einer Frau war der Schädel abgetrennt, in dem Fall allerdings offenbar schon einige Zeit nach dem Tod, denn der Unterkiefer befand sich hier noch in ursprünglicher Lage, also sie wird wahrscheinlich schon weitgehend verwest gewesen sein. Der Schädel war außerdem mit einem Stein zertrümmert.
Und das spricht ja dann dafür, dass im Endeffekt sie wurde begraben, dann hatte jemand Probleme und hatte den Eindruck, sie käme wieder, und dann wurden Maßnahmen ergriffen, ne? Nur um das so ein bisschen zu kontextualisieren jetzt.
Genau. Man muss also immer ja unterscheiden zwischen präventiven und reaktiven Maßnahmen gegen Untote. Also zum einen die man bereits beim Begräbnis ergreift, damit jemand gar nicht erst aufersteht. Und dann die, wenn man halt das Grab wieder öffnet, weil jemand angeblich schon als Untote auferstanden sei, um diesen dann endgültig zu bannen.
Wichtiger Unterschied. Merkt euch das, es kommt in der Klausur dran.
Genau. In demselben Gräberfeld gibt es mal auch noch einen Mann, der in Bauchlage bestattet wurde. Also immer die Logik, wenn er dann als Untoter wieder erwacht, dann gräbt er sich in die falsche Richtung und kommt irgendwie in Australien raus. Deshalb ist da alles voll mit europäischen Wiedergängern und Vampiren. Erklärt vielleicht ein bisschen die seltsame Fauna.
Kängurus sind alles eigentlich deutsche Wiedergänger.
Genau. Wahrscheinlich. Man fand dort auch das Skelett einer Frau mit einem ungeborenen Kind, also möglicherweise bei der Geburt gestorben, mit großen Steinen auf dem Oberkörper. Und bei der Frau in Grab 6 wurde sogar der Schädel auf den Unterarmknochen aufgespießt und der Unterkiefer auf das Schlüsselbein. Also hier hat man sogar die Knochen irgendwie so verlegt, dass das Ganze am Ende irgendwie gar nicht mehr funktionieren sollte. In den letzten Jahren eine gewisse Bekanntheit erlangt hat auch das Benediktinerkloster in Hasefeld aus dem 14. 15. Jahrhundert. Also da sind wir schon im Spätmittelalter. Und da hat man eben unter dem Boden der Klosterkirche und im Kreuzgang die Bestattung der Mönche und eben auch gerade der Äbte. Und da gibt es immer das Grab eines Abtes, dessen Beine mit einem Vorhängeschloss gefesselt waren. Ja, im Kreuzgang gab es das Grab eines jungen Mannes, bei dem ein großer Stein auf dem Kopf und Oberkörper lag. Und bei anderen fehlten teilweise Schädel und Füße oder der Oberkörper war zertrümmert, vielleicht hat man das Herz rausgerissen. Also da sieht man, dass offensichtlich auch Mönche diesem Glauben anhingen und es ihnen so ernst war, dass sie am Ende nicht mal mehr davor freuten, das Grab eines Abtes wieder zu öffnen.
Ich habe eine Verschwörungstheorie. Ich glaube tatsächlich, dass deutsche Gräber, wenn ja dann nach 25 Jahren oder so immer geleert, ich glaube, dass das tatsächlich nicht aus praktischen Gründen so ist, weil die hätten noch Platz für Gräber, der ganze Schwarzwald ist noch frei, gell? Aber tatsächlich ist das wahrscheinlich einfach Wiedergängerprävention, dass man alle 25 Jahre mal so resettet, und wahrscheinlich haben wir deswegen auch heutzutage viel weniger Nachzehrer und Wiedergängerprobleme in Deutschland als früher, wegen diesem Rotationssystem der Knochen, wird aber am Tag des jüngsten Gerichts nach der Auferstehung ein heilloses Durcheinander,
ja,
wenn die 4 Milliarden Deutschen, die bis dahin gelebt haben, alle versuchen, ihr Schlüsselbein zu suchen.
Ja, also das ist noch schlimmer, als wenn man die irgendwie gleich im Grab verlegt hat.
Ja.
Nee, ganz verheerend. Ja, und solche Funde sind echt überall den ganzen deutschsprachigen Raum verteilt und auch weit darüber hinaus. Aus Neubrandenburg gibt es zum Beispiel ein Skelett mit mehreren schweren Steinen auf dem Bauche und ein Vorhängeschloss zwischen den Unterfänkeln. Bei Alkersleben wurde der Galgenberg ausgegraben. Auch das ist sehr spannend, die sogenannte Richtstättenarchäologie, also eben Galgenberge, wo eben auch die Leichen von Hingerichteten oder Selbstmördern verscharrt wurden, denen man ja ein christliches Begräbnis verweigert hatte. Die waren natürlich ganz besonders prädestiniert, irgendwie nach dem Tod wieder Unsinn zu machen. Und in dem Fall hatte man tatsächlich 2 Skelette mit so einer Steinbeschwerung. Und in Bulgarien gibt es sogar Funde, wo den Toten eine eiserne Pflugfahrt durch den Brustkorb getrieben wurde.
Oh.
Ja, also das meinen sie wohl mit Pflugscharen zu Schwertern, ne? Oder was andersrum. Ne?
Pflugscharen zu Leichenbeschwerungen. Das ist ja hier
genau.
Zur Wiedergängerprävention.
Ja. Also grundsätzlich sind diese Bestattungen in der Archäologie schon seit langem bekannt. Also es gibt ja schon vor 100 Jahren auch Publikationen zu, werden letztlich immer wieder gefunden. Allerdings fehlt meines Wissens bislang immer noch mal eine größere quantitative Auswertung. Also wo man die mal wirklich alle zusammenträgte und kartieren würde, um es mal zu rekonstruieren, wann, in welchen Zeiten haben wir welche Maßnahmen oder so. Sind jetzt irgendwie die Vorhängeschlösser oder so auf bestimmte Regionen beschränkt oder bestimmte Zeiten.
Also das fand ich schon eine großartige Mode. Der damals rumgezogen ist und den Leuten die Vorhängeschlösser verkauft hat und gemerkt hat, ich kann noch viel mehr Vorhängeschlösser verkaufen, wenn ich ihnen einrege, sie müssen ihre Toten anketten. Das war wahrscheinlich einfach ein geniales Marketing-Genie, das damals gemerkt hat.
Ja.
Da ist noch Potenzial.
Und jetzt stell dir erst die Wiedergänger vor, die mit den zusammengeketteten Beinen hinter dir herhüpfen.
Das ist natürlich, das ist ein gutes, wollt ihr von einem Zombie verfolgt werden, wenn ihr es nicht vermeiden könnt, wollt ihr nicht, dass der Zombie irgendwie gesichert und angekettet ist wenigstens?
Ja, ganz genau. Bitte leihen Sie Ihre Wiedergänger an. Ja, auf jeden Fall wäre es mal ein wichtiges wissenschaftliches Desiderat, diese ganzen Bestattungen mal zusammenfassend auszuwerten und eben auch mit den Schriftquellen zusammenzubringen. Also wann, wo, welche Maßnahmen vorkamen. Ansonsten, die Schriftquellen setzen so in Mitteleuropa eigentlich dann erst im Spätmittelalter wieder ein, nämlich im 14. Jahrhundert. Da haben wir den Vorfall aus dem böhmischen Dorf Blof oder Vlof. Da stirbt nämlich ein Hirte namens Müslatter im Jahr 1336 und kehrt wieder. Er würgt seine Nachbarn und er verspottet sie. Darauf wird der Leichnam exhumiert und wir kennen das mittlerweile schon. Er ist wie ein Ochse angeschwollen und wird gepfählt, wobei ein gewaltiger Blutstrahl hervorfließt und er wie ein Lebender die Füße anzieht und anschließend verbrannt. Trotzdem sei jeder, der von ihm gerufen wurde, innerhalb von 8 Tagen gestorben.
Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die meisten von solchen Fällen ja verbrannt wurden, wenn wir uns die Geschichten anhören, dann ist es ja verwunderlich, dass wir so viele Gräber haben, immer noch. Weil wenn quasi der Standard dann war, wenn ich mir wirklich Sorgen mache darum, dass da was passiert, dann um sicher zu gehen, verbrenne ich den Leichnam.
Genau.
Dann, das führt ja schon dazu, dass wir auch archäologisch dann viel weniger Funde haben, wenn das die Methode ist.
Mit Sicherheit. Also gerade einige der schlimmsten Fälle werden da einfach quellentechnisch ausscheiden. Die fehlen uns in der Überlieferung. Vielleicht haben wir dann tatsächlich noch eher die präventiven Maßnahmen archäologisch überliefert als die reaktiven, weil die dann noch drastischer wären.
Ja.
Ja, also der mittelalterliche Wiedergänger, der beißt die Leute noch nicht und der ist auch nicht so brutal wie der Drauger, der den Leuten jeden Knochen im Leibe bricht, sondern er ist noch viel perfider. Er ruft sie einfach beim Namen und jeder, der gerufen wird, der stirbt dann. Oder er verbreitet ihm gleich eine Seuche.
Aber dass sie so aufgeschwollen sind mit Blut, dass da so viel Blut rauskommt, dass er jetzt aufgeschwollen war wie ein Ochse, deutet es nicht auch darauf hin, wie bei der anderen Quelle, dass der eigentlich auch irgendwie Blut gesaugt hat?
Genau, zumindest wird dieser Zusammenhang in manchen Fällen dann gezogen. Das Erstaunliche ist eben, und dazu können wir in der dritten Folge noch einmal kommen, dieses Nicht-Zusammenpassen dessen, was über die Aktionen des Untoten berichtet wird und dem Befund im Grab. Also man findet die Spuren des Blutsaugens dann an der Leiche im Grab, aber es wird nicht darüber berichtet, dass der Untote Blut saugt. Sondern wenn, dann würgt er die Leute, legt sich auf sie oder eben ruft sie nur beim Namen. Ja, dann hätten wir außerdem noch einen auf einen später recht berühmten Fall, nämlich den der sogenannten Hexe von Levin, 1344. Das berichtet als allererster der Abt Neplach von Opaptowitz um 1370.
Er schreibt aus Anno Domini 1344. Eine gewisse Frau starb in Levin und wurde begraben. Nach ihrem Begräbnis erhob sie sich und tötete viele und lief hinter jedem her, der ihr gefiel. Und als sie durchbohrt wurde, floss Blut wie von einem lebenden Tier. Sie hatte mehr als die Hälfte ihres Leichentuchs verschlungen, und als man es herauszog, war es ganz mit Blut bedeckt. Als sie eingeäschert werden sollte, konnte das Holz nicht angezündet werden, es sei denn, so die Anweisung einiger alter Frauen, es wurde aus dem Dach einer Kirche gemacht. Nachdem sie gepfählt worden war, erhob sie sich immer wieder, aber als sie verbrannt wurde, ließ alles übel nach.
Ja, also auch hier wieder, wenn man auf Nummer sicher gehen will, lieber ganz verbrennen. Diese Geschichte ist deshalb auch besonders interessant, weil sie auch in den folgenden Jahrhunderten immer wieder aufgegriffen wurde. In den 1530er Jahren wird sie nämlich in der sogenannten böhmischen Chronik des Hayek von Libocan nacherzählt. Interessanterweise heißt es dort eben, diese Frau sei zu Lebzeiten mit Zauberei umgegangen. Also spielte da genau diese in der Zeit dann eine sehr präsente Hexenglaube mit rein, der vor im 14. Jahrhundert noch nicht die große Rolle spielte. Auch später wird die Geschichte dann in diversen Sagensammlungen aufgegriffen und dabei teilweise auch noch weiter ausgeschmückt. Da heißt es dann zum Beispiel, dass die sich auch in Tiere verwandelte und so, oder dass sie sogar den Pfahl sich aus dem Herz wieder rausgerissen habe und man den in ihrer Hand vorgefunden habe, oder dass sie Leute dann mit dem Flock angegriffen hat. Ja, also hier eine ganz bemerkenswerte Untote. Auch deshalb, weil sich da mehrere unterschiedliche Vorstellungen von Untoten überschneiden. Einerseits ist sie eine Wiedergängerin, die das Grab verlässt und Menschen wirklich körperlich angreift. Gleichzeitig heißt es aber, sie habe ihr Leichentuch verschlungen. Das deutet bereits auf einen neuen Typus von Untoten hin, den sogenannten Nachzehrer.
Dom, 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 dom. Ja, und die Nachzehrer kannte ich tatsächlich noch überhaupt nicht, bevor du mich drauf gebracht hast in der Vorbereitung zu dieser Folge. Live wird jetzt einfach den gesamten Teil zu den Nachzehrern für euch ASMR-mäßig im Hintergrund schmatzen als Soundeffekt, weil wir uns mehr Mühe mit der Audioproduktion dieses Podcasts geben wollen. Tatsächlich die Nachzehrer als mitteleuropäische Wiedergänger, als so deutsche Vampire, waren mir überhaupt nicht vertraut. Er schmatzt immer noch, oh mein Gott. Ist eine, also mehr heute fast, hör auf zu schmatzen, Seif. Oh mein Gott, es bleibt alles drin. Es ist eine heutzutage fast verlorene, aber lange Zeit eben in Zentraleuropa verbreitete Typus von Untoten gewesen, nämlich die nachts schmatzenden Nachzehrer. Nicht Nachtzehrer, sondern Nachzehrer, wie ich jetzt gelernt habe. Und das erstmal so ein bisschen absurd klingt, dass Tote, die im Grab schmatzen, kauen oder sich selbst verspeisen, irgendwie besonders gefährlich seien oder bedrohlich, war das eine echte Angst von Menschen zwischen dem 15. bis ins 18. Jahrhundert, die sehr ernst genommen wurde. Und man glaubte eben, dass bestimmte Verstorbene im Grab ihr Leichentuch nachfressen, wie wir das gerade schon gehört haben, und damit wortwörtlich weiterlebenden Angehörigen die Lebenskraft rauben würden durch diesen symbolischen Akt. Und die Folge ist dann eben Krankheit, Pestilenz und Tod.
Ganz genau. Das heißt, der Nachzehrer ist kein Wiedergänger im eigentlichen Sinne, denn er geht nicht. Er bleibt im Grab liegen, wo er halt an seinem Leichentuch frisst oder an seinem eigenen Körper. Er ist also gewissermaßen Vampir im Homeoffice. Ja, Grüße gehen raus an den YouTube-Kanal Archäologie kurz erklärt. Da kam der Vergleich das erste Mal. Sehr schöne Allegorie. Und mit solchen Nachzehrern ist wirklich nicht zu spaßen. Also, ja, er hielt Dracula für gefährlich. Nun, um 1517 ist in Großbochbern in der Nähe von Breslau ein Hirte verstorben und dann habe er wie eine Sau im Grabe geschmatzt. 2000 Leute starben. Danach wurde er exhumiert und man fand blutige Kleidungsteile in seinem Mund. Man hat ihn dann mit dem Spaten enthauptet und den Kopf vor den Kirchhof gelegt. Und mein Wissen könnte lückenhaft sein, aber möglicherweise haben wir mit diesem schmatzenden Hirten hier tatsächlich den historisch belegten Untoten mit dem höchsten Bodycount.
2000 ist schon das quasi das 9-11 der Vampirangriffe.
Ganz genau.
Breslau, never forget.
1517.
Ja, genau. Müsst ihr rausfinden, an welchem Tag, also 2000 war das ganze Jahr 1517 wahrscheinlich. Da hat er schon Jahre für gebraucht, schätze ich. Aber ja, Qualitätsarbeit von unserem Hirten aus Bochbern. Grüße gehen raus an alle unsere Hörer in Bochbern.
Wir haben in dieser Zeit eben vor allem viele solche historischen Berichte aus Schlesien, wobei man sich natürlich fragen kann, ob es gerade dort eben so eine ganze nachtsehre Epidemie gab oder da einfach mehr Leute drüber geschrieben haben als in anderen Regionen.
Da sind 2000 Leute gestorben. Natürlich haben die da drüber geschrieben. Ich meine, offensichtlich gab es dann eine Epidemie live. Ich bin gegen Leute, die das verleugnen. Das ist eine Verschwörungstheorie.
Genau. Ja, auch im ostpreußischen Mühlhausen gab es 1564 so einen Vorfall. Darüber berichtet der Pfarrer Kaspar Hennenberger. Ja, der schreibt, dass da auf einmal drei Bauern mit einem Pesttoten vor seiner Haustür standen und den vor der Hintertür des Schulmeisters bestatten wollten. Da nämlich glaubten sie, der erst an einer Seuche Verstorbene im Grabe sitze und sein Laken fresse. Und das sei tatsächlich in einem anderen ungenannten Dorf genauso vorgekommen. Da habe man eben das Grab des ersten Verstorbenen geöffnet und ihn dann sitzend, sein Leichentuch fressend im Sarg vorgefunden. Auch dieser sei dann mit dem Spaten enthauptet worden. Ja, Hennenberger erwähnt sogar noch zwei weitere solche Vorfälle. Er selbst hielt aber nichts davon und riet stattdessen zu mehr Gottesfurcht.
Der Spaten ist nicht für alles die Lösung.
Tja, der Spaten oder das Spaten.
Ja, und werden die noch als schmatzende Tote bezeichnet hier. Also dieser Begriff des Nachzehrers oder des Nachfressers, das entwickelt sich erst später, richtig?
Genau. Also hier redet man erstmal nur noch von schmatzenden Toten im Spätmittelalter und der frühen Neuzeit. Ab dem 18. Jahrhundert ist dann vom Nachfressen oder den Nachfressern die Rede und der Begriff Nachzehrer kommt dann erst im frühen 19. Jahrhundert überhaupt auf. Das heißt, das ist ja eine Rückprojektion. Ursprünglich haben die eben gar nicht so einen klaren Gattungsbegriff. Oder hießen halt regional auch unterschiedlich. Und dass das damals durchaus weit verbreitet war und viele Leute es für relevante hielten, sieht man auch daran, dass niemand geringerer als Martin Luther dazu Stellung bezog. In seiner Tischrede Nummer 6823 heißt es:
Mein Gott, hat Martin Luther viele Tischreden gehalten. Hatte man auch was anderes gemacht? Also, es schreibt ein Pfarrherr M. Georgen Röhrer gen Wittenberg, wie ein Weib auf einem Dorf gestorben wäre und nun, weil sie begraben, fresse sie sich selbst im Grabe, darum wären schier alle Menschen im selben Dorf gestorben. Und bat, er wolle Dr. Martin fragen, was er dazu riete. Der sprach, das ist des Teufels Betrügerei und Bosheit. Wenn sie es nicht gläubeten, so schadete es ihnen nicht. Und hielten's gewiss für nichts anders, denn für des Teufels Gespenst. Aber weil sie so abergläubisch wären, so stürben sie nur immer da, je mehr dahin.
Ja, also nach Martin Luther war die Sache ganz sehr einfach. Glaubst du nicht an sie, schaden sie dir auch nicht.
Das war reiner Nocebo.
Ganz genau. Erinnert mich so ein bisschen an die Seefahrten bei Captain Blaubeer. Wenn man nicht an sie glaubt, verschwinden sie. Also hier auch wieder diese Rationalisierung, die relativ typisch für Kleriker ist.
Ja, noch eine dieser Seiten der Kirche, wo wir hier so ein bisschen die Position sehen, zu sagen, das gibt es nicht, das ist nur Aberglauben und ja. Und die andere Seite eigentlich, das ist des Teufels.
Genau. Und dann gab es die ihren Abt mit einem Vorhängeschloss zwischen den Beinen begraben haben.
Ja, sicher ist sicher. Ich meine, wir haben den ja auch nicht zu Lebzeiten erlebt. Ey, mir fallen schon so ein paar Leute ein, die mir in den letzten Jahren begegnet sind, wo ich denke, da wäre ein Vorhängeschloss sicher. Einfach nur, um sicher zu gehen, dass sie nicht wiederkommen.
Nicht schaden.
Ich kann den Impuls schon gut nachvollziehen.
Ja, allerdings sahen das nicht alle so entspannt wie Martin Luther. 1601 zum Beispiel äußerte sich auch der geistliche Martin Böhm dazu.
Man hat in Pestilenzzeiten erfahren, dass tote Leute, sonderlich Weibespersonen, die an der Pest gestorben, im Grabe ein Schmetzen getrieben, als ein Sau, wenn sie isset. Und dass bei solchem Schmetzen die Pest heftig zugenommen und gemeiniglichen im selben Geschlecht die Leute häufig nacheinander gestorben. Anno 1553, als die Pest all hier zum Lauban regierte, ist dergleichen auch geschehen, dass eine Weibesperson im Grabe also geschmetzet hat.
Ja, er bezieht sich hier offensichtlich auf einen Vorfall in Lauban in der Oberlausitz. Dort heißt es, dass ein Mann und eine Frau wegen Hexerei angeklagt und auch gefoltert wurden, aber letztlich dann doch als unschuldig ausgingen und freigelassen wurden. Allerdings soll die Frau nach ihrem Tod später dann doch im Grabe geschmatzt haben. Dann konnte man das in dem Fall allerdings etwas weniger drastisch lösen. Man hat ihr einen Stein und einen Pfennig in den Mund gelegt und daran hatte sie dann genug zu nuckeln.
Aber da sehen wir jetzt quasi genau das, was wir archäologisch gefunden haben, nämlich den Stein und den Pfennig und quasi die Münze irgendwie auch als Teil davon. Nicht nur als fair, sondern als...
Genau, also das kann man durchaus mit den Schriftquellen gut zusammenbringen. Und noch ein interessantes Muster sehen wir hier, auch gerade wenn wir uns mal die Aussage von Martin Böhm und anderen vor Augen führen. Hier heißt es, dass eben vor allem Frauen solche Untut, also solche Nachzehrer werden und insbesondere, dass angebliche Hexen nach ihrem Tod zu schmatzenden Toten werden. Das hatten wir ja auch schon bei der angeblichen Hexe von Levin, die zumindest in der Version des 16. Jahrhunderts dann eben auch als Hexe beschrieben wurde. Und genau hier sind wir ja eben auch in der Hochzeit des Hexenwahns, der Hexenverfolgung. Also halt eine weit verbreitete Verschwörungstheorie. Man glaubte sich eben in einem permanenten Kampf gegen eine satanische Sekte, die eben versucht, die Christenheit zu zerstören. Fahrtmagie, Denunziationen, selbsternannte Hexenjäger, die durch die Lande zogen, Leute gefoltert haben und so weiter. Ja,
genau. Da haben wir auch schon ein paar Folgen zu gemacht. Kleiner Einschub, falls euch das interessiert. Wir haben mit Flurfunk Geschichte dazu Folgen aufgenommen zu diesem quasi Hexenverschwörungsglauben und den Hexenprozessen. Und unsere allererste Folge geht es um den Hexenhammer.
Ja, und genau damit können wir auch mal weitermachen. Denn auch Heinrich Kramer oder Heinrich Institoris, wie er sich nannte, der Autor des Malleus Maleficarum, des Hexenhammers, äußerte sich zu schmatzenden Toten.
Ein Beispiel. Einer von uns Inquisitoren fand einen Ort, der infolge der Sterblichkeit unter den Menschen fast verödet war. Dort ging das Gerücht, dass ein begrabenes Weib das Leichentuch, in welchem sie begraben war, nach und nach verschlänge und die Pest nicht aufhören könnte, wenn jene nicht das Leichentuch ganz verschlänge und in den Bauch. Nachdem ein Rat darüber abgehalten war, gruben der Schulze und der Vorsteher der Gemeinde das Grab auf und fanden fast die Hälfte des Leichentuches durch Mund und Hals hindurch bis in den Bauch gezogen und unverzehrt. Als der Schulze das sah, zog er in der Erregung das Schwert, schlug der Leiche das Haupt ab und warf es aus der Grube, worauf die Pest plötzlich aufhörte. So also war mit göttlicher Zulassung die Sünden jenes Weibes an den Unschuldigen wegen der Verheimlichung seitens der Oberen gestraft worden. Denn bei der angestellten Inquisition fand man, dass jenes Weib lange Zeit ihres Lebens eine Wahrsagerin und Zauberin gewesen sei.
Ja, wir sehen, der Hexenwahn und der Glaube an schmatzende Tote oder Nachzehrer gehörten in dieser Zeit durchaus sehr eng zusammen.
War die naheliegende Lösung nicht einfach, Leute ohne Leichentücher zu begraben?
Ja, nee, das wäre unchristlich gewesen.
Okay.
Ja, das Gute bei den Nachzehrern war natürlich, dass man da nicht diese Kettenreaktion wie bei der klassischen Hexenverfolgung hat, wo man eine Person foltert und sie zwingt, andere zu denunzieren und mit denen geht das dann so weiter und so weiter. Denn wenn man so einen Toten ausgräbt, ja, dann kann man mit dem Spaten den Kopf abstechen, aber dann ist auch erstmal Exitus. Deshalb beschränkt sich das in den Fällen natürlich meistens auf solche einzelnen Leichenexekutionen. In dieser Zeit und vor allem auch später ist dann immer wieder in diesem Kontext von der Magia posthuma, also der Magie nach dem Tod, die Rede, womit eben gerade dieses Nachfressen oder Nachzehren bezeichnet wird. Und da erscheinen dann auch über die folgenden Jahrhunderte zunehmend gelehrte Schriften, die sich dessen annehmen. 1670 veröffentlicht zum Beispiel Heinrich Kornmann über die Wunderdinge der Toten, De Miraculis Mortuorum, ja, und bezieht sich daran auch auf schmetzende Tote. 1679 Philipp Rohrs Klassiker über das Schmatzen von Toten, De Masticatione Mortuorum. Oder 1698 im kuriösen Geschichtskalender des Herzogtums Schlesiens. Dort heißt es dann auch:
In Schlesien zu Freudenthal vexierten die Gespenster des Nachts die Leute abscheulich. Die Obrigkeit ließ einen verdächtigen Körper aus dem Grabe deswegen nehmen und demselben den Kopf abschneiden, welcher frisch Blut von sich gab. Die Leute wurden hierdurch noch furchtsamer und zogen etliche davon anderswohin.
Ja, also solche Vorfälle ereignen sich immer wieder und das auch nicht ganz zufällig, denn es fällt schon auf, dass sie immer wieder eben mit Pestausbrüchen zusammenfallen. In diesem Fall reden wir jetzt tatsächlich von der richtigen Pest, die ja inzwischen in Europa endemisch ist und immer wieder lokal ausbricht. Wahrscheinlicherweise aus der großen Pestpandemie Mitte des 14. Jahrhunderts haben wir unmittelbar zumindest keine Schriftquellen, die direkt damit zusammenhängen. Aber später eben, kann man sagen, bei den lokalen Pestausbrüchen werden dann oft solche schmatzenden Tote dafür verantwortlich gemacht. Und das lässt sich teilweise sogar archäologisch zusammenbringen. Es gibt zum Beispiel aus einem Pestmassengrab an einem Lazarett in Venedig aus dem 17. Jahrhundert auch den Fund vom Skelett einer älteren Frau, der einen Ziegelstein in den Mund gesteckt wurde. Also hier offensichtlich eine Maßnahme gegen das Nachzehren. Und solche Funde von Steinen im Mund sind durchaus weit verbreitet. Ein bisschen entfernt von Venedig, in Schleswig-Holstein, haben wir zum Beispiel in der Nähe von Krusendorf, das ist zwischen Kiel und Eckernförde an der Ostseeküste, die Katharinenkirche von Jellenbeek. Und der Kirche ist heute nichts mehr zu sehen, die ist schon im 18. Jahrhundert abgerissen worden und da sind heutzutage nur noch die Fundamente unter der Erde übrig, die jetzt Stück für Stück die Steilküste runterbröckeln. Aber dort hat man eben vor einigen Jahren eine archäologische Untersuchung vorgenommen und auch diverse Bestattungen innerhalb dieser Kirche freigelegt. Und unter anderem gab es da auch das Grab etwa einjährigen Kindes, das so um 1600 gestorben ist und im Bereich des Chorbogens bestattet war. Also in einer sehr herausgehobenen Lage innerhalb dieser Kirche. Also wahrscheinlich gehört es zur Lebzeit durchaus zu einer etwas begüterten Schicht in der Gegend. Dieses Kind war aber zu Lebzeiten nicht wirklich gesund. Es hatte diverse Krankheiten, Skorbut und auch Tuberkulose, die ja auch bekannt ist als die Auszehrung. Also eben wirklich eine Krankheit, die die Menschen so auszehrt, dass sie genau so aussehen, wie man sich das vorstellt, wenn sie Opfer von solchen Nachzehrern oder so werden. Und diesem Kind wurde bei der Bestattung dann ein ovaler Stein in den Mund gedrückt. Außerdem fand man am Unterkiefer eine grüne Verfärbung, die wahrscheinlich auf die Beigabe eines metallenen Gegenständes wie etwa einer Münze zurückgehen könnte. Das heißt, in dieser Zeit war diese Angst vor Nachzehrern wirklich von der Ostseeküste bis zum Mittelmeer verbreitet, in weiten Teilen Mitteleuropas, wobei sich die archäologischen Schriftquellen sehr gut ergänzen.
Ja, das passt ja wirklich zusammen wie Faust aufs Auge. Ne? Also.
Absolut. Also die schmatzenden Toten dienen in dieser Zeit praktisch als die perfekten Sündenböcke eben für die Pestausbrüche, deren man sich ja anderweitig nicht erwehren konnte. Hat man keine Antibiotika, dann gräbt man ein paar Leichen aus. Allerdings immerhin, im Gegensatz zu den Drauger und den späteren Vampiren, scheinen Nachzehrer meistens nicht infektiös zu sein. Also die Opfer eines Nachzehrers werden nicht selber zu welchen.
Die sterben ja auch alle an der Pest.
Genau. Und das wäre ja sonst noch verheerender, wenn ein Nachzehrer 2000 Leute mitreißt und man dann gleich so viele von denen hätte.
Stimmt, verbreitungstechnisch sind die quasi zu effizient.
Ja, wobei die ja zumindest nicht laufen und vor Ort unter der Erde bleiben. Also vielleicht schränkt auch das die Verbreitung ein bisschen ein.
Ich finde immer noch meine Lösung, die Leute einfach ohne Totentücher zu begraben, die beste.
Ja, wobei dann fressen die sich auch selbst. Also die Vorstellung gibt es auch, dass die dann am eigenen Körper irgendwie naschen.
Schwierig. Ja, wir wollten jetzt noch, oder ich wollte noch einen kleinen Exkurs in die weite Welt machen mit euch, bevor wir uns im nächsten und dritten Teil dann endgültig mit dem uns vertrauten populären Vampir und Dracula und so weiter beschäftigen werden. Und ich habe in der Vorbesprechung mit Live darüber geredet, dass ich eine ähnliche Geschichte einmal aus fast nächster Nähe miterlebt habe. Ich habe meine Weile in Kambodscha auf dem Land gelebt und in einem Nachbardorf gab es einen Mann, der unter tragischen Umständen seine Frau verloren hat und dann viel getrunken hat, weil er schlecht verkraftet hat und dann wahrscheinlich irgendeine psychische Krankheit entwickelt hat, irgendeine Psychose oder so. Und dann hat ein anderer Nachbar im Dorf gedacht, er wäre von bösen Geistern besessen und hat ihn dann umgebracht und hat den Kopf abgetrennt und den Kopf nach unten separat vergraben und den Körper in den Fluss geworfen. Auch mit der Vorstellung und der Angst, dass der potenziell zurückkommen könnte und ihn verfolgen könnte. Und das waren quasi Maßnahmen, die er dann ergriffen hat. Quasi der Mord war die erste Maßnahme, weil er der Meinung war, der ist von bösen Geistern besessen auf eine Art und Weise und wird Unglück und Unheil über uns bringen. Und die zweite Maßnahme war dann, der zweite Schritt war dann eben in diese irreguläre Begräbnistechnik.
So würden wir Archäologen es nennen. Ja. Ja, durchaus verstörend, dass es solche Praktiken teilweise immer noch gibt.
Genau, das ist bist ganz schön zeitlos, diese Vorstellung und dieser Gedanke tatsächlich. Das hat mich daran so überrascht. Du hast mir auch ein Bild von Fällen, wo genau das passiert wurde, genau das passiert ist oder was sehr Ähnliches passiert ist dann. Und deswegen bis nach Kambodscha auf jeden Fall verbreitete Vorstellung und darüber hinaus, was ich drei ganz spannende Beispiele fand für andere blutsaugende Wiedergänger. Es ist zum Beispiel der Machkai, sagt man glaube ich, wahrscheinlich nicht, der so bei den Turkvölkern Zentralasiens verbreitete Glaube, dass da ein wiederkehrender Toter kommt, wenn jemand stirbt, dem eben auch besondere Zustände, da ging es auch um Leute, die außerhalb der Gesellschaft stehen oder in gewaltvollen Tod sterben, dann besteht eben die Gefahr, dass er zurückkehren könnte und es wird zu drastischen Maßnahmen gegriffen, nämlich der Leichnam wird enthauptet, der Kopf an einem anderen Ort als der Körper begraben, damit er nicht zurückkehrt. Ja? Und andere Methoden, die bekannt sind, beinhalten die Leiche mit dem Gesicht nach unten zu bestatten und eine Sichel über dem Hals zu platzieren. Du hast mir ein Bild von einer Begrabung aus Polen geschickt, ich glaube aus dem 16. Jahrhundert, wo es genau auch so war mit der Sichel. Also auch diese Idee ist sehr weit verbreitet. Und wer im Wald mit frischer Erde unter den Nägeln, Blut an den Händen oder fehlenden Fingern angetroffen wird, gerät quasi in Geschichten schnell dann in den Verdacht, der könnte doch ein Machkai sein oder mit einem Kontakt gehabt haben, weil du dich gerade erst aus der Erde freigewühlt hast. Eine lustigere und ein bisschen fremdere Vorstellung ist die Idee der springenden Untoten in China. Die heißen Changshi, was wörtlich der erstarrte Leichnam bedeutet und ist eben in der chinesischen Folklore eine blutsaugende Leiche, die nachts aus ihrem Grab steigt, also uns sehr vertraut eigentlich nach allem, was wir jetzt gehört haben. Popkulturell wurde das Ganze so ab den 60er, 70er Jahren so Hongkonger Filmen popularisiert und war da immer klassisch in so eine traditionelle Amtstracht der Qing-Dynastie gekleidet und ja, ein bisschen ulkig, zombieartig durch die Gegend gehüpft. In den älteren Erzählungen sind die Changshi aber tatsächlich sehr gefährlich. Sie jagen ihre Opfer nachts, rennen nicht wie so ein langsamer Zombie oder wie so ein deutscher Nachtseher, der nur im Ding rumhängt, sondern der Changshi ist aktiv, proaktiv und jagt seine Opfer, schwebt durch die Luft, je nachdem wie viel Qi-Power die haben, können die teilweise fliegen auch. Und je mehr sie haben, desto weiter können sie springen und frisst Kinder. Was ganz schön erschreckend ist, vor allem als Ziel.
Auch ein Motiv, das wir irgendwie immer wieder treffen, also solchen Schreckfiguren.
Hinter dem Mythos steckt in China eine erstaunliche Berufsgattung und eine reale Praxis, das sogenannte Leichentreiben, vor allem in der Provinz Jiang, im heutigen Hunan verbreitet war, wo Tote von speziellen Arbeitern auf Bambusstöcke gebunden wurden und über weite Strecken in die Heimatdörfer für die Begräbnisse getragen wurden. Und die waren eben vor allem nachts unterwegs, um weniger Aufmerksamkeit zu erregen. Hat natürlich aber dazu geführt, dass nachts Leichen tatsächlich aus langen Bambusstöcken durch die Dörfer gehüpft sind. Da hast du als Kind rausgeguckt und hast tatsächlich den Zhangxi fliegen sehen. Und die Eltern haben einfach schon gesagt, ja, der frisst dich, wenn du was zu sagen.
Ja, das nenne ich gute chinesische Pädagogik.
Das ist quasi der Knecht Ruprecht Chinas, ist der Zhangxi. Und die Vorstellung, dass es da so springende Tote gab, sehr lustig. Ja, und dass es eben auch diesen realen Referenzpunkt gab.
Ja, etwas sportlicher als der Nachtzehrer, der einfach nur faul im Grab liegen bleibt.
Ja, deswegen fliegen und springen in diesen chinesischen Filmen, die auch immer so hoch und so weit, weil die genug Energie aufgeladen haben. Ich habe das jetzt erst verstanden. In Indien gibt es die Vorstellung der Chedipe. Chedipe, das ist eine tatsächlich erotischere und düstere Ausformung des Vampirmythos, als das jetzt in China zum Beispiel der Fall war. Das ist oft eine weibliche Untote, auch hier verbunden mit der Vorstellung von verstorbenen Prostituierten oder Frauen, die Selbstmord begangen haben. Also hier auch wieder besondere Lebensumstände, besonderer Tod am Rande der Gesellschaft. Und die reitet nackt auf einem Tiger durch die Nacht.
Haben die zu viel Evola gelesen oder was?
Ich denke, Evola hat wahrscheinlich von der Chedipe gelesen, irgendwann. Und die öffnet dann magisch verschlossene Türen, betritt die Häuser nachts und versetzt die Bewohner in einen tiefen Schlaf. Dann beginnt sie mit ihrem grausamen Werk. Sie saugt den Männern oder einem Mann im Haus das Blut durch die Zehen aus. Die haben auch dieses traditionelle typische Blutsaugen, aber ne, weiblich.
Aber mit Fußfetisch.
Mit Fußfetisch, genau.
Also wenn Tarantino einen Vampirfilm machen würde.
Warum hat er das noch nicht aufgearbeitet? Das wäre tatsächlich für ihn so Kill Bill-mäßig, aber in Indien mit Vampiren.
Geile Sache.
Am Morgen wachen die Opfer dann verwirrt und schwach und wie benommen auf, ohne Erinnerung. Aber das ist ja nur der Anfang. Wer einmal davon von ihr heimgesucht wird, wird immer wieder von ihr heimgesucht. Sie kehrt zurück. In manchen Erzählungen gibt es dann auch die Variation, dass sie Geschlechtsverkehr mit den schlafenden Opfern hat, was dann die Ehen zerstört. Die konnte man quasi für zerstörte Ehen und für Fremdgehen und so, konnte man die immer gut als Sündenbock heranziehen. Ja, und diese Gestalten zeigen eigentlich alle, dass das Vampir nicht nur diese Grundidee eines blutsaugenden Wiedergängers, nicht nur das Ergebnis irgendwie Osteuropas oder des Balkans ist oder westlicher Romantik, sondern dass natürlich unser modernes Dracula- und Vampirbild das Ergebnis von sowas wie moderne Romantik ist, aber dass ein globales, weit verbreitetes Phänomen ist, was eben irgendwie ja menschliche grundlegende Ängste angreift, nämlich die Angst vor dem Tod, die Angst vor dem Tabubruch, irgendwie auch verbreitet die Angst vor Frauen, steckt da irgendwie ein bisschen mit drin.
Mal weniger, aber immer wieder.
Genau, so diese Angst vor Frauen, die bei der Geburt sterben, also diese Angst vor der wiederkehrenden Rache der Frau dafür, dass sie kein optimales, dass ein scheiß Leben am Rande der Gesellschaft war, was Prostituierte und möglicherweise kannst du aber noch deine Rache nehmen für das irgendwie als Ausgestoßene. So.
Ja, oder halt das genaue Gegenteil, Leben lang untervögelter Mönch und dann?
Und dann auch gefährlich, auch besser zubinden mit Kette, die Beine.
Ja.
Aber ganz spannend, wo es da eben diese Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt, aber alle haben irgendwie Angst vor ihren Toten.
Ja, ich erinnere nur an das Zitat aus Dracula von Van Helsing, das wir am Anfang der ersten Folge gebracht haben. Ja, solche Vorstellungen sind weltweit bekannt und das war ja entsprechend auch von Ende des 19. Jahrhunderts durchaus bekannt.
Ja, und im dritten Teil, der jetzt kommt, als nächstes, zeigen wir euch, wie aus diesen Pestleichen und Betttuchfressern und Schmatzern der frühen Neuzeit und des Mittelalters so ein Popmythos wurde, den wir heute kennen, mit Aufklärung, Vampirdebatte des 18. Jahrhunderts. Und schließlich einen gewissen Grafen aus Transsilvanien, der die Bühne betritt und nie wieder ganz verschwindet. Dracula wartet schon auf euch. Wir bedanken uns erstmal bei Live dafür, dass du das heute wieder mit mir gemacht hast. Ich will nochmal auf deine Trauger-Romane verweisen. Zwei sind nicht mehr Thema in der letzten Folge, aber ich mache die Amazon-Links in die Beschreibung der Folge. Und wenn ihr Live unterstützen wollt und mehr von ihm lesen wollt vor allem, Er schreibt nämlich sehr schöne Romane auch. Dann holt euch mal Lives Vampir Historical Fantasy. Wie würdest du es beschreiben?
Genau. Historienromane mit starken Fantasy- und Horrorelementen. Und wenn ihr die ganze Reihe, also alle drei Teile lest, in Band 3 taucht auch eine Vampirin auf.
Wir müssen bis Teil 3 warten, aber dann immerhin.
Vorher gibt es immerhin Drauger und andere Wiedergänger.
Genau, also ich mache es euch in die Kommentare, schaut es euch auf jeden Fall an. Und wer uns unterstützen will von Podcast-Seite speziell, kann es auf Patreon tun. Auf patreon.com/allezeitderwelt. Und wir bedanken uns wie immer bei unseren Produzentinnen und Produzenten, die hier vorgelesen werden wollen. Nämlich den coolen Herr Fischer vom Ardenn-Gymnasium, Fanny Dietrich, Freier Stuart, Onkel Didi, Katharina, Fernando, Brigitte, Petrosilius Zwackelmann, Miao Zetung, Spinoza 369, Sylvie und die Schmaus. Vielen lieben Dank an euch alle. Und wir hören uns in 2 Wochen. Vielen Dank live.
Genau, bis zum nächsten Mal.
Perfekt.
Stopp.